Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, the Female Power Podcast. Ich bin Julia Dorni und spreche hier mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Women Hit Harder, Folge 33, und ich habe heute eine Politikerin bei mir, nämlich Katja Suding. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist Politikerin der FDP und du bist Mitglied im Deutschen Bundestag. Und du kommst jetzt gerade extra vom Bundestag hierher, damit wir das aufzeichnen können. Genau. Und vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was da heute so los ist.
Heute ist da jede Menge los. Wir haben heute Morgen schon ein Gesetz, das Lieferkettengesetz diskutiert. Da geht es darum, welche Verantwortung Unternehmen auch dafür haben, dass Menschenrechts- und soziale Standards auch bei den Lieferanten auch im Ausland eingehalten werden. Wir werden heute noch ganz, ganz wichtig, finde ich jedenfalls, über, ich nenne es jetzt mal so, wie es heißt, die Verlängerung der epidemischen Lage beraten, also die Sondersituation, die während Corona auch wesentliche Rechte des Bundestags aushebelt und an die Regierung, also an die Exekutive weitergibt. Die endet eigentlich am 30. Juni, soll nun aber nach dem Wunsch der Koalition, ich werde dagegen stimmen, weiter verlängert werden. Also wir werden, jetzt gerade wird über diverse frauenpolitische Themen auch besprochen. Da gibt es zum Beispiel die Initiative Stay on Board. Also gibt es ja auch die Möglichkeit für Vorständinnen, die beispielsweise in Elternzeit gehen, eine Zeit lang aus dem Job rauszugehen. Bisher ist es nicht möglich. Da muss man, wenn man Mutter wird und eine Mutterschutz oder eine Elternzeit nimmt, aus dem Vorstand zurücktreten. Was natürlich, finde ich, ein Unding ist. Und da wird jetzt Abhilfe geschaffen. Also diverse Themen, die wir heute noch auf der Uhr haben.
Siehst du, das ist tatsächlich auch ein Thema, worauf ich dich eh ansprechen wollte. Denn Familie und moderne Familie plus Karriere sind ja auch Themen deiner politischen Agenda unter anderem. Mhm. Also als Frau, die vorhat, Karriere zu machen und aber auch gleichzeitig eine Mutter zu sein, ist es äußerst schwierig, wie du sagtest, man muss aus dem Vorstand zurücktreten. Wie schätzt du die Situation ein? Was kann man besser machen?
Ach, das ist so vieles, wo man Stellschrauben hat, an denen man drehen kann. Zum einen ist es natürlich immer noch das Thema Kinderbetreuung. Und wir reden da ja nicht nur von Vorständinnen, sondern wir reden ja von der Breite der Frauen, die immer mehr den Wunsch hat, die Berufstätigkeit und die Familie zu vereinen. Übrigens gilt das genauso auch für Männer, die ja auch größtes Interesse daran haben, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Also es geht um Kinderbetreuung, die flexibel sein muss, die aber auch qualitativ so gut sein muss, dass man sich darauf verlassen kann und will, dass das Kind in die Fremdbetreuung zu geben. Das können auch mal steuerliche Themen sein. Also wir haben immer noch eine Steuerklasse 5 in Deutschland, die meistens von den Geringverdienern, wenn es ein Paar ist, in Anspruch genommen wird. Meistens ist es die Frau. Da wird aber so viel abgezogen vom Gehalt, dass es eigentlich einen Anreiz schafft, dass Frauen entweder ganz zu Hause bleiben oder deutlich weniger arbeiten. Das sind natürlich auch viele kulturelle Dinge. Also vieles kann die Politik auch gar nicht vorgeben, sondern das muss auch in den Unternehmen selbst passieren. Beispielsweise, dass es auch möglich ist, auch in Führungspositionen auf Teilzeit zu reduzieren, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, dass sie auch als Mütter die Möglichkeiten haben, Karriere zu machen. Also da sind so viele Stellschrauben, an man drehen kann und muss.
Ist ja auch interessant, ich meine, du bist ja selbst zweifache Mutter und du hast ja trotzdem deinen Werdegang gemacht. Ich hatte jetzt gelesen, dass die Kinder im Vater leben, aber dass sie jetzt wieder vermehrt auch bei dir sind. Ist das richtig?
Ja, allerdings sind die Kinder schon sehr große Kinder. Der eine wird schon 19, also der ist erwachsen und der Kleine ist 17.
Ja, okay.
Deswegen, sind die schon sehr, sehr selbstständig und pendeln irgendwo. Die machen im Prinzip natürlich, machen so, wie sie es gerne möchten.
Jetzt habe ich gelesen, du kommst ja eigentlich auch, also du hast ja Kommunikationswissenschaft studiert, du hast einen Magister und dann bist du quasi in die Politik gegangen. Wie stellt man denn fest, also so eine saloppe Frage, ne? Wie kommt man zur Politik? Was wolltest du verbessern? Was war die Vision? Warum hast du gesagt, ich mache das jetzt?
Also der Weg dahin, also führte mich erstmal über den Eintritt in die Partei, zu den Freien Demokraten. Ich war schon als Jugendliche komplett liberal eingestellt. Also der Wunsch danach, dass den Menschen die Freiheit gegeben wird, ihr Leben selbst zu gestalten, selbst die Dinge zu tun, die man tun möchte, ohne dass der Staat ständig sich um Dinge kümmert, von denen er eigentlich keine Ahnung hat. Das war immer schon eine Vorstellung, den Menschen also die Freiheit und auch die Verantwortung zu geben, in ihrem Umfeld das zu tun, was richtig ist. Und nicht immer zu vermuten, dass wenn man Menschen Freiheit gibt, dass sie zum Nachteil anderer ausnutzen. So, das ist einfach auch mein Menschenbild, was ich habe, dass Menschen durchaus in der Lage sind, verantwortlich umzugehen, auch nach rechts und links gucken, was ist gut für meine Mitmenschen und da einfach gut agieren. Und da braucht man nicht einen Staat, der immer alles reguliert und platt macht und kontrolliert. Da geht nämlich auch ganz, ganz viel Kreativität und ganz viel Eigeninitiative auch verloren, die wir aber ganz, ganz dringend brauchen, damit es unserem Land gut geht. So, und als ich dann wählen durfte, habe ich erkannt, dass die FDP die parlamentarische Kraft ist, die Partei, die mein Menschenbild da am ehesten verkörpert. Habe sie dann auch gewählt und bin dann, da war ich schon 30, da waren die beiden Kinder schon auf der Welt, da bin ich dann in die Partei eingetreten und habe mich da erst ehrenamtlich engagiert, zwar jede Menge, aber es war ehrenamtlich und ich hätte auch damals, hätte man mir die Frage gestellt vor 15 Jahren, ob ich mal in die Berufspolitik gehen würde, ich gesagt, auf gar keinen Fall. So, es war überhaupt nicht mein Plan, ich hätte es mir auch überhaupt nicht vorstellen können. Und dann kam in Hamburg Ende 2010, kam es zum Koalitionsbruch zwischen CDU und Grünen. Es war sehr plötzlich, konnte keiner wirklich vorhersehen. Es gab plötzliche Neuwahlen und da hat mich meine Partei gebeten, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Wir waren damals schon 2 Legislaturperioden nicht mehr in der hamburgischen Bürgerschaft, das ist unser Landesparlament, vertreten. Das habe ich dann gemacht, weil ich es irgendwie dann doch irgendwie spannend fand. Und es hat dann auch geklappt. Wir sind wieder reingekommen ins Parlament und ich wurde Fraktionsvorsitzende unserer neunköpfigen Fraktion. Und das ist so ein 80-Stunden-Job. Also das war dann Fulltime Politik. Habe dann meinen Job erstmal an den Nagel gehängt, pausiert, konnte ich ja nicht mehr nebenher machen und war dann auf einmal Berufspolitikerin. Und das kam innerhalb von wenigen Wochen. Also da war ja nicht viel Zeit zwischen Koalitionsbruch im Dezember und der Wahl im Februar.
Was ich interessant fand und als ich direkt sozusagen im Kopf behielt, du hast gesagt, es war spannend, das war eine spannende Möglichkeit, aber geh mal bitte da nochmal rein, erklär mir mal diese Spannung, was hast du da gesehen? Also was hat dich so getriggert?
Also damals hat mich jetzt mal, abseits von den politischen Themen, die haben mich ja auch vorher schon da reingezogen. Mhm. Jetzt, in dieser Situation fand ich vor allen Dingen spannend, dass von außen eigentlich alle geglaubt haben, das wird sowieso nichts. Also man muss dazu wissen, dass wir damals in den Umfragen bei 2% manchmal sogar nicht messbar waren. Also dieser Landesverband in Hamburg war nicht besonders gut aufgestellt, war als sehr zerstritten bekannt, war wie gesagt nicht in der Bürgerschaft vertreten. Schon 2-mal hatten wir die 5%-Hürde gerissen, haben es also nicht geschafft. Also es war kein guter Zustand, in dem ich diese Partei da oder diese Spitzenkandidatur übernommen habe. Aber genau das hat mich gereizt. Einfach das ganz anders zu machen, das anders aufzuziehen und dann auch erfolgreich zu sein. Und ich habe einfach komplett daran geglaubt, dass wir das schaffen und habe das dann auch ein bisschen anders gemacht, als das vielleicht meine Vorgänger gemacht haben. Und ja, es war erfolgreich.
Lass uns doch direkt bitte nochmal bei dem anders bleiben. Was hast du anders gemacht?
Ja, ich bin da viel unkonventioneller aufgetreten. Manche Hamburger kennen das Bild noch. Ich hatte damals eine gelbe Regenjacke an auf den Wahlplakaten. Der Wind blies mir ins Haar. Und wir haben einen sehr lockeren, sehr frischen Auftritt gehabt, um einfach auch zu verkörpern, was wir als Lebensgefühl haben. Also ja, genau das, was wir wollen, den Menschen zu stärken, den Einzelnen zu stärken. Dieses Positive, was eigentlich unser Menschenbild ja auch beinhaltet, dass wir das auch rüberbringen und das ist uns gelungen.
Ja, großartig. Jetzt muss ich jetzt nochmal hier ganz kurz lesen. Mitgliedschaften und Ämter, die du im Bundestag hast. Du bist ja stellvertretendes Mitglied und du bist im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, für Kultur und Medien und Bildung, Forschung und
Das Technik. Sind jetzt die Ausschüsse, genau.
Genau.
Ich erkläre mal, warum das so ist. Also ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und wir haben davon 6 Stück und jeder stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist für einen Arbeitskreis zuständig. Also sämtliche Politikfelder, die wir so haben, sind in 6 Arbeitskreise unterteilt. Da gibt es die Außenpolitiker, die Finanzer, die Wirtschaftsleute, die Innen- und Rechtler und so weiter. Und ich bin zuständig für die Themen genau Bildung und Forschung, Familie und Kultur und Medien. Und da das ein sehr, sehr großer Bereich ist, bin ich in all den zugehörigen Ausschüssen nicht Vollmitglied, sondern stellvertretendes Mitglied und hüpfe dann so von Ausschuss zu Ausschuss und gucke dann, wo die für mich spannenden Themen sind.
Mm,
so ist
okay.
Das bei uns auch geteilt.
Okay. Verstehe, aber es ist ja auch interessant, wie gesagt, du hast ja Kommunikationspolitikwissenschaft und Romanistik studiert in Münster. Mm. Und Hat dir eigentlich, also jetzt mal unter uns, das Politikstudium wirklich weitergeholfen für die Laufbahn als Politikerin oder Abgeordnete?
Nein, also als Politikwissenschaftler wird man ja nicht zum Politiker ausgebildet. Das ist ein Trugschluss. Also in der Politikwissenschaft lernt man natürlich, wie funktioniert unser politisches System. Man setzt sich mit politischer Theorie auseinander, politischer Philosophie. Also das ist schon sehr, sehr übergreifend, dass man so ein Verständnis der politischen Landschaft hat. Aber es bildet einen nicht als Politiker aus, ganz bestimmt nicht. Also für mich ist so der Idealtyp eines guten Politikers jemand, der fest im Leben steht, der schon bestimmte Erfahrungen auch gemacht hat, wie es tatsächlich im Leben aussieht. Und dann das, was er an Erfahrungen hat und auch an gesundem Menschenverstand, weil oft geht es genau darum, Dinge einfach mit einem gesunden Menschenverstand auch zu beurteilen, dass man das dann ins Parlament trägt, sich dann natürlich dann auch tiefen in seine Themen hineinarbeitet, da auch natürlich ein großes und tiefes Verständnis hat und dann in der Lage ist, auch komplexe Themen zu bearbeiten und zu beurteilen.
Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, die Mittel und ich sag mal die Women Power, in welchem Bereich würdest du jetzt sofort agieren und was würdest du ändern?
Das wäre auf jeden Fall was im Bildungsbereich. Ich bin ja Bildungspolitikerin und da haben wir ja gerade in den letzten Monaten, also während der Corona-Krise, gesehen, dass unser Bildungssystem eben nicht gut aufgestellt ist. Das wussten wir eigentlich auch schon vorher, aber jetzt hat es eben auch jeder gesehen, dass wir beispielsweise im Bereich der digitalen Unterstützung von Unterricht, dass wir da echt schlecht sind, dass es andere Länder viel besser geschafft haben, von heute auf morgen vom Präsenzunterricht auf das Online-Lernen umzustellen. Da müssen wir viel, viel mehr tun. Das brauchen wir nämlich nicht nur, wenn die Kinder zu Hause sitzen und lernen müssen. Das brauchen wir auch, wenn die Kinder vor Ort sind im Präsenzunterricht, weil da brauchen wir auch die digitalen Tools, die das Lernen unterstützen können und das viel individueller machen können und viel, viel besser machen können. Dann würde ich mir wünschen, damit unser Bildungssystem insgesamt besser wird, dass wir dieses Hickhack zwischen den Zuständigkeiten Bund, Ländern und Kommunen vereinfachen. Bildung ist ja Ländersache, der Bund hat aber ein paar Einflussmöglichkeiten, braucht sie auch. Beispielsweise nur alleine, um es hinzukriegen, dass wir gleiche Bildungsstandards haben in ganz Deutschland. Das kann einfach nicht sein. Am Abitur sieht man es am deutlichsten, dass das Abitur in Bayern viel, viel schwerer zu kriegen ist als beispielsweise in Berlin. Also um die gleiche Note zu kriegen, muss ich in Bayern, wenn man mal jetzt irgendwie beim 100-Meter-Lauf bleibt, muss ich dafür 130 Meter laufen. In Berlin reichen 70 Meter, sage ich jetzt mal, um die gleiche Note zu bekommen. Und das ist natürlich zutiefst ungerecht, weil von einer Abiturnote hängen ja auch wirklich Zukunftschancen ab. Also davon hängt es ab, ob ich einen Ausbildungsplatz kriege, einen Studienplatz kriege, ob ich das nicht bekomme. Und das ist natürlich zutiefst ungerecht. Und deswegen wünsche ich mir, dass der Bund sich da auch viel stärker engagiert, dass wir in ganz Deutschland Bildungsstandards bekommen. Und zwar nicht orientiert an Berlin, sondern eher an den in Bayern, die extrem hoch sind, die wirklich was von unseren Kids auch fordern, die aber auch einen Unterricht bieten, der die Kinder auch in die Lage versetzt, diese Leistung auch zu bringen. Also eine Bildung, die noch viel, viel besser ist. Weil für mich gerade auch als Freie Demokratin ist einfach klar, dass eine gute Bildung einfach die Grundlage ist, damit Menschen sich ihre Träume und Ziele erfüllen können. Und nicht eine Bildung, die einfach nur das Wissen in die Kids hämmert, sondern die auch Kreativität fördert, kritisches Denken, also all das, was man eigentlich heute viel, viel mehr bräuchte, als es heute an den Schulen gelehrt wird.
Ich hatte dazu auch diverse Sachen auch gelesen und mal gehört und bei Lanz auch immer wieder im Fokus, ne? Unser preußisches Bildungssystem, was ja auch immer mal wieder in sozusagen in den Fokus geraten ist und man hat festgestellt, so wie es damals gelehrt wurde, funktioniert es halt nicht mehr, ne? Kritisches Denken war ja selten wirklich gefördert, das war ja so abarbeiten, so stupides, so. Wie würdest du die Schule aufstellen, wenn du könntest?
Also jetzt bin ich keine Pädagogin, das können andere sicherlich viel, viel besser. Aber grundsätzlich wünsche ich mir, dass wir das einzelne Kind in den Mittelpunkt stellen, dass wir Kinder, die kommen ja in die Schule mit 6 Jahren und die sind ja so wissbegierig, die wollen ja lernen. Dass man also guckt, wie kriegt man diese Lernfreude denn auch tatsächlich mit Leben gefüllt? Also sie in eine Klasse zu setzen und ihnen die gleichen Dinge vorzusetzen und in so ein Korsett zu zwängen, ist da bestimmt nicht das Richtige. Also viel mehr gucken, was wollen Kinder, vielmehr auch die Motivation, die sie ja mitbringen, die auch aufrechterhalten und die nutzen, damit Kids wirklich auch lernen. Und unser Schulsystem ist eher darauf ausgerichtet, dass diese natürliche Freude am Lernen, dass die eher gedämpft wird als gefördert.
Wie ist denn das eigentlich? Das kannst du wahrscheinlich am allerbesten einschätzen. Wie ist denn die Zusammenarbeit der Schulen, Schrägstrich Pädagogen mit der Politik direkt? Wird das überhaupt so gehandhabt?
Naja, Zusammenarbeit gibt es da ja in dem Sinne nicht. Das sind ja die Kultusbehörden, also die Schulminister in den Ländern, die mit ihren Schulen zusammen haben, da wo die Bildungspläne beispielsweise erarbeitet werden. Allerdings wäre sowas wie eine Zusammenarbeit, die du ansprichst, sinnvoll. Und das ist auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden beobachten wir das viel intensiver, dass es gibt ja auch Bildungsforschung an den Universitäten, wo wirklich auch geguckt wird, wie funktioniert eigentlich Lernen, was muss man da machen. Also auch das ist ja, da gibt es ja auch Erkenntnisfortschritte, da wird ja auch Forschung betrieben. Und diese Ergebnisse dieser Forschung, also A, wird sie in Deutschland kaum betrieben, hier gibt es kaum Bildungsforschung. Und wenn es irgendwas gibt, dann findet sich irgendwie nicht der Weg hin zu den Schulen. Und das ist in anderen Ländern anders. Wenn es da neue Ergebnisse gibt aus der Bildungsforschung, dann setzen sich die Kollegien der Schulen wie selbstverständlich damit auseinander und beraten, was das denn für den praktischen Unterricht vor Ort bedeutet. So, also die hinterfragen sich dann auch. Das heißt dann aber auch, dass ein Lehrer, eine Lehrerin natürlich nicht nach dem Studium in die Klasse gehen kann, sich einmal so ein Konzept entwickelt und das dann auch 40 Jahre durchzieht. Das geht dann natürlich nicht, sondern ja. Man muss dann auch schon sich auch mal wieder anpassen und dem aktuellen Stand der Wissenschaft dann auch entsprechen. Und diese Bereitschaft ist in Deutschland auf irgendeine Weise nicht gehemmt. So vorhanden, wie wir das gehemmt. Dringend bräuchten.
Ja, liegt es daran, dass der Deutsche so konservativ ist?
Ach, ich weiß es nicht. Das ist, da gibt es ja auch, ich meine, der Deutsche, den gibt es ja fast gar nicht. Also gerade auch in der Corona-Krise hat man ja Lehrerinnen und Lehrer erlebt, die so richtig on fire waren, die gesagt hat, diese Situation, die richtig gesagt haben, ich kann es kaum ertragen und die so viel Gas gegeben haben, damit sie ihre Schüler, obwohl die monatelang nicht in der Schule waren, ob sie trotzdem erreicht haben. Die haben wirklich alles getan, um diesen Kontakt, der ja nicht leicht aufrecht zu erhalten war, um den irgendwie aufrecht zu erhalten. Und dann gab es andere Lehrer, bei denen hatte man ganz ehrlicherweise den Eindruck, dass die Pandemie echt gelegen kam, weil sie eigentlich überhaupt keinen Bock auf ihren Job hatten. So, und da gab es wirklich eine ganz große Bandbreite und solche und solche. Und wir brauchen, und das ist auch ein Learning, wir brauchen natürlich diejenigen, die wirklich Lust haben auf ihren Job. Ich meine, das ist ja ungefähr der wichtigste Job in der Republik, den wir dazu vergeben haben. Das sind die Menschen, die wir auf unsere Kids loslassen, die sie ausbilden für unser aller Zukunft. Also es ist ein so unfassbar wichtiger und verantwortungsvoller Job. Und deswegen finde ich auch, müssen wir viel besser auch noch werden, schon alleine bei der Auswahl der Lehramtsstudierenden. Also wie lassen wir überhaupt für so ein Studium zu? Ist es wirklich die Abiturnote, die da entscheidend sein sollte? Oder brauchen wir nicht die Leute, die richtig glauben, das ist mein Beruf, das ist meine Passion? Nicht brauchen wir die Leute, die glauben, dass das irgendwie ein Halbtagsjob ist mit 13 Wochen Ferien im Jahr. Also wer aus der Motivation Lehramt studiert,
der ist tatsächlich falsch. Absolut. Ich bin ja selbst seit einem kompletten Schuljahr jetzt auch an der Schule tätig als Lehrerin. Das nennt man hierzulande nennt man es ja Quereinsteiger sozusagen. Und jetzt am diesem Mittwoch war ja der allererste Schultag, wo die ganzen Hybridklassen, also wieder in ihrem normalen Klassengefüge zusammen waren. Ja? Also ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das ungefähr funktioniert hat, diesen Mittwoch, wie die Kinder so drauf waren.
Die haben sich gefreut, oder?
Ja, die sind verrückt geworden. Das war total verrückt, da hat man sich auch gefragt. Ist ja schön und gut, dass es jetzt alles runtergeht mit den Inzidenzen und so weiter und so fort, aber warum so vor den Sommerferien, 2-3 Wochen vor den Sommerferien, wieso tut man das jetzt den allen an? Das war ja für alle total anstrengend und schwierig. Die haben sich so lange nicht gesehen und dann jetzt, also...
Aber hättest du das lieber rausgeschoben? Für die wäre das doch toll, sich jetzt nochmal zu sehen.
Also ich, oder nicht? Also ich glaube, es war für die toll, für die Lehrkräfte tatsächlich. Ich weiß, wir standen Mittwoch da und dachten nur, oh, verrückt.
Aber die Kids haben sich doch super gefreut, sich...
Naja, also ich denke, das kommt immer tatsächlich darauf an, welche Klassenstufe du unterrichtest. Ich war an dem besagten Mittwoch in einer Sechsten mit den Pubertieren sozusagen unterwegs und dachte mir so, oh Mann.
Also ich weiß, mein Sohn aus in der 11. Klasse, der war super happy, als er endlich wieder hingehen konnte. Und na klar hat er es auch irgendwo mal genossen, ein bisschen weniger zu tun zu haben, aber der fand es schon echt schön, seine Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen. Und er sagt auch, dass es ein ganz anderes Lernen nochmal ist,
ja.
Ob man online lernt. Die haben ihren Stundenplan zwar durchgezogen, aber es ist nochmal ganz was anderes, ja. Wenn man dann tatsächlich vor Ort ist und in den Austausch geht miteinander.
Ich glaube auch, du hast recht, es kommt tatsächlich darauf an, wie alt sind die Kinder bzw. Jugendlichen und in welcher Klassenstufe befindest du dich gerade. Ich glaube, so meine 4. Klasse zum Beispiel, die waren super und die 6. waren halt so ne, wie sie halt so sind mit 12, 13, 11, irgendwie so.
Ja.
Und ab 11 sind die auch schon wieder junge Erwachsene. Also das mal so, ne, da muss man ja auch immer nochmal reingehen. Das ist ja immer nochmal so was von individuell und wie sagen wir so schön, das ist ein heterogenes Feld, heterogene Schüler. Und man weiß ja auch nie, aus welchem Elternhaus die kommen, was zu Hause los ist. Manche Eltern haben ihre Kinder bewusst nicht mehr zur Schule geschickt, weil da irgendwelche Vorerkrankungen waren und also schwierig.
Ja, aber insgesamt, glaube ich, sind wir uns ja einig, dass die Kids, die müssen ja wieder zurück in die Schule. Also das ist ja kein Zustand, sie in dem sie zu Hause zu halten. Das hat, weiß man ja auch, dass die Lernrückstände gigantisch sind, dass Themen wie häusliche Gewalt explodiert sind. Mhm. Also wirklich dramatische Zustände gab es da ja. Längst nicht in allen Elternhäusern natürlich, aber viel mehr als, und da ist ja jeder Fall einer zu viel, als man sich das irgendwie nur wünschen
darf. Also ich finde, was auf jeden Fall spürbar ist, die Kinder und Jugendlichen hatten kein Ausgleich, kein Ventil. Mhm. Die haben es natürlich dann knallen lassen in den Klassen, ne?
Mhm.
Und das Eigentliche, was eigentlich nur hilft, ist, geh mal mit denen raus und lass sie sich auspowern.
Ja.
Und dann können sie ja vielleicht wieder denken. Also man hat echt gemerkt, diese Energie, also das sprudelte über, ja? Wahnsinn.
Ja, ist ja auch kein Wunder.
Ja, man hat denen ja auch alles irgendwie genommen.
Wenn man über Monate als jemand, der vor Energie ja überschäumt, zu Hause sein muss und er sich auch sonst nirgendwo ausagieren kann. Auch viele Sportvereine hatten ja dicht, man konnte nicht trainieren, man konnte sich nicht sonst wie beschäftigen, Kids durften sich nicht treffen. Das ist furchtbar.
Wirklich, wirklich furchtbar. Ich bin auch froh, dass es jetzt wirklich wieder so, ich sag mal, bergauf geht. Auch wenn es schon wieder heißt, oh, vierte Welle, ich kann es schon gar nicht mehr hören. Ich bleibe jetzt hoffentlich einfach positiv und guter Dinge. Wie ist das für dich, bei dir?
Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich glaube auch, dass man da positiv gucken muss. Man hat schon einiges getan, man kann auch noch mehr tun. Mhm. Man muss sich dem auch nicht ergeben. Also wir haben jetzt eine Impfquote, die weiter steigt. Wir haben die Möglichkeit, auch die Schulen mit Luftfiltern pandemiefest zu machen. Hätte man schon viel früher machen können. Also aus meiner Sicht ist auch, ohne da hohe gesundheitliche Risiken einzugehen, ein vernünftiger Schulunterricht auch möglich. Weil wir haben damals die Schulen geschlossen, weil wir gesagt haben, wir müssen die älteren Menschen schützen. Mhm. So, die haben jetzt alle ein Impfangebot bekommen. Kindern tut das Virus nichts. Warum soll ich jetzt noch weiter die Schulen schließen? Aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Worüber reden wir hier? Also bei Kindern ist das, es gibt keine Fälle von schwerwiegenden Corona-Erkrankungen bei Kindern, die eben keine Vorerkrankung haben. Also das ist Quatsch, wofür wollen wir sie denn schützen?
Und unabhängig davon muss ich sagen, finde ich sowieso, dass diese Luftfiltergeschichten grandios sind. Ich meine, es gibt ja immer die besagten Wellen, Grippewellen, die es ja irgendwie letztes Jahr nicht so gab, aber für alle anderen Wellen. Und ich finde die Luftfilter generell gut. Wenn wir dann unsere sozusagen Krankheitsquote generell senken können, dann sollen die doch bitte in jedem Zimmer oder Raum stehen. Das ist doch super.
Eben, und die sind ja am Ende auch recht günstig anzuschaffen und das sollte man sicherlich tun.
Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode WOMENHITHARDER erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit WOMENHITHARDER, denn alles andere ist Muckefuck. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal so einen Haken ran an die Schule, haben wir abgearbeitet. Jetzt habe ich natürlich nochmal eine Frage an dich zum Thema, was würdest du jungen Menschen, die ja vielleicht vorhaben, in die Richtung Politik zu gehen, mit auf den Weg geben. Was würdest du denen sagen, aus heutiger Sicht mit deinem kompletten Erfahrungsschatz und deinem Werdegang?
Also wer politisch interessiert ist und sich da betätigen will, der kann es ja gerne mal versuchen mit einer Mitgliedschaft in der Partei, wo er oder sie glaubt, da ist die Übereinstimmung am größten. Da muss man sicherlich ziemlich genau hingucken und sehen, was ist das Richtige. Und manchmal findet man auch nicht auf Anhieb den richtigen Laden. Dann wechselt man vielleicht nochmal. Das gibt es ja auch recht häufig. Dann kann man sich das angucken. Ich würde eigentlich niemandem wirklich raten, eine Karriere als Berufspolitikerin anzustreben oder zu planen, weil das ist kaum zu planen. Das ist ja auch immer davon abhängig, wer ist das schon in den entsprechenden Mandaten? Wer hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden auf den Listen, aus denen sich dann die Mandate für die Abgeordneten rekrutieren? Das ist ganz schwer planbar. Und wenn man es dann aber bis dahin geschafft hat, wenn der Weg also in die richtige Richtung geht, dann würde ich jedem empfehlen, immer die Option zu haben, auch wieder aussteigen zu können. Also wenn man in die Politik geht und vielleicht direkt nach dem Studium das Ganze veranstaltet, dann ist das nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Wenn man dann vielleicht ein, zwei, drei Legislaturperioden in einem Parlament sitzt, dann ist man vielleicht, weiß nicht, Mitte, Ende 30 und hat noch nicht einen Tag gearbeitet. Das ist sowieso nicht gut aus meiner Sicht, wenn man in die Politik geht, weil eine gewisse Erfahrung einfach fehlt. Und B, ist es dann auch echt schwer, dann irgendwo Fuß zu fassen. Und wenn man Angst hat oder berechtigte Angst hat vor einer Zukunft, dann klammert man sich natürlich auch an Mandate und dann wird es irgendwie verkrampft und das ist alles nicht sinnvoll. Also man muss in einer Situation sein, dass man von heute auf morgen sagen kann, für mich war es das jetzt und das ist nicht mehr, ich hatte genug.
Kann man eigentlich so salopp fragen, woher deine politische Motivation stammte, dass du dich erstens für das Studium entschieden hast und zweitens auch sozusagen auf ehrenamtlichem Wege der Partei beiwohntest?
Ja, ich bin einfach ein politischer Mensch. Ich habe schon als Teenager mich ganz intensiv mit Politik beschäftigt. Weniger mit Parteipolitik und dem, was jetzt im Bundestag die ganze Zeit passierte. Aber ich fand immer schon so politische Theorien interessant, politische Konstrukte und Denkwissenschaften. Also das fand ich immer schon extrem reizvoll und spannend. Hat ja auch eine große Auswirkung auf das Leben der Menschen, was in der Politik passiert. Und ja, das Interesse war also immer schon da und hat sich dann eben durch den Weg, wie auch immer er sich dann ergeben hat, dahingeschlängelt. Wie gesagt, war überhaupt nicht geplant, war auch nicht vorgezeichnet, aber hat sich eben so ergeben.
Und jetzt hattest du ja vorhin erwähnt, dass sich bei dir was ändern wird. Möchtest du dazu selbst was sagen?
Ja, ich habe ja bereits im letzten September angekündigt, dass ich nicht wieder für den Deutschen Bundestag kandidiere. Ich habe auch meine Parteiämter abgegeben. Ich war stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Für das Amt habe ich nicht erneut kandidiert, jetzt bei unserem Parteitag im Mai. Ich habe das, glaube ich, 6, 7 Jahre gemacht. Ich habe nicht mehr als Landesvorsitzende der Hamburger FDP kandidiert. Das habe ich auch 7 Jahre lang gemacht. Und werde dann nach der Bundestagswahl auch keine Bundestagsabgeordnete mehr sein, sondern wieder ein freier Mensch.
Und scheinbar fühlst du dich richtig gut mit dieser Entscheidung?
Ja. Ich habe sie ja auch sehr selbstbestimmt getroffen und seit ich sie verkündet habe, bin ich in so einer Hochstimmung und ist alles genau richtig. Also ich habe genießt die letzten Wochen und Monate noch im Bundestag, habe da auch noch Vollgas gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich vor irgendwas fliehe. Es ist wirklich ein toller Job, es ist eine ganz tolle Aufgabe und auch eine Ehre, dass ich gewählte Abgeordnete sein darf und für so viele Millionen Menschen stellvertretend wichtige Entscheidungen treffen darf. Empfinde ich als ganz, ganz große Ehre. Habe da immer noch Respekt vor, obwohl ich es dann im Herbst auch schon 11 Jahre lang mache. Aber ich bin jetzt Mitte 40, die Kinder sind groß und ich würde einfach noch unglaublich gern noch andere Dinge in meinem Leben machen. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was es sein wird. Es konkretisiert sich so ein bisschen und werden verschiedenste Sachen machen sein, an denen ich arbeiten werde. Aber es wird ein Leben außerhalb der Parlamente und auch der damit verbundenen Zwänge, die das natürlich auch mit sich bringt, wird es eben sein.
Darf ich fragen, was das für Zwänge sind?
Naja, es ist mit viel, viel Arbeit verbunden. Also in den Sitzungswochen sind es gerne mal so 70, 80-Stunden-Wochen. Auch während Corona ist es vielleicht ein bisschen weniger geworden, weil ein paar Veranstaltungen weggefallen sind, die sonst stattgefunden haben. Aber es ist schon, sind schon echt harte Arbeitszeiten. Man ist irgendwo nie so wirklich zu Hause. Ich bin mal eine Woche in Hamburg, dann eine Woche in Berlin. Es ist immer so dieser ständige Wechsel und irgendwie ist man nirgendwo so richtig da. Das wird mir nicht fehlen. Da bin ich froh, wenn ich zwar reisen kann, aber doch irgendwo noch stärker eine Base habe. Natürlich ist in der Politik auch vieles ist natürlich zäh und braucht lange, was auch ganz normal ist und auch richtig ist, weil ja in demokratischen Wesen Dinge ausgehandelt werden müssen. Es wird nach Kompromissen gesucht. Das ist natürlich viel langwieriger, als wenn ich in einem Unternehmen von oben eine Entscheidung treffe. Das ist natürlich ganz was anderes. Deswegen ist das auch gut und richtig so, aber es ist auch ermüdend. Und ich habe einfach Lust auch noch mal etwas ganz was anderes.
Auch wahrscheinlich so zum Thema Gemüt und Emotionalität wahrscheinlich auch ein ganz schönes Haifischbecken, oder?
Ja, also das ist kein Kindergarten da. Also da wird schon auch gekämpft, vor allen Dingen auch innerparteilich. Das ist eigentlich, sind die härtesten Kämpfe, die führt man mit den eigenen Leuten. Vor allen Dingen geht es da natürlich immer um Positionen, Um Ämter, um Mandate. Klar, da geht es um eine ganze Menge. Und da wird teilweise auch mit extrem harten Bandagen gekämpft. Also ich habe jedenfalls, ich war ja vorher auch im Unternehmensumfeld tätig, viele, viele Jahre. Ich habe nirgendwo auch nur annähernd, nicht mal, also überhaupt kein bisschen in die Nähe kommt, solche Kämpfe erlebt, wie ich das in Parteien erlebt habe.
Verrückt. Meinst du, man braucht dann also echt ein dickes Fell, um das aushalten zu können?
Ja, anders geht's nicht. Also wenn man es nicht schafft, sich so ein dickes Fell oder so einen Panzer aufzubauen. Entweder hat man den schon, ich hatte ihn nicht, als ich in die Politik ging, ich habe ihn dann aber aufgebaut. Wenn man das nicht kann oder auch nicht will, da spricht auch vieles dagegen, das nicht zu wollen, kann man den Job nicht machen. Man
Ja,
hält es nicht aus.
das glaube ich, weil man ja auch mit einer guten Vision an die Sache geht. Ne? Man will ja was Gutes tun für Deutschland, für die Menschen und so weiter und so fort. Und wenn es dann welche gibt, die so drücken und man denkt so, warum steht mein Name jetzt gerade in so einem Kontext? Auch schwierig, ne? Auch dann Thema Medienframing. Wie wird der einzelne Politiker mit seinem Programm dargestellt?
Ja, und alleine schon, es ist ja okay, wenn jemand anderer Meinung ist. Das ist ja auch so vorgesehen in unserer Demokratie, dass es die unterschiedlichen Positionen gibt, die mit ihren jeweiligen Ideen und Ansätzen und Konzepten an eine Sache rangehen. Und dann kann sich der Wähler ja entscheiden, welches der Konzepte für ihn oder sie am überzeugendsten ist. Das heißt aber ja immer, dass man sich damit auseinandersetzt, auch sagt, was an dem Konzept des anderen nicht in Ordnung ist, also immer Kritik übt und die wird natürlich öffentlich auch dokumentiert und vorgetragen. Und allein das ist schon nicht so einfach. Für einen normalen Menschen findet das ja nie in der Form statt, dass man so hart kritisiert wird und das Ganze auch noch öffentlich stattfindet. Und das darf man eben nicht unterschätzen, wie schwer das auch ist und wie man damit erstmal lernen muss, umzugehen.
Bist du vielleicht sogar manchmal bei Menschen, die dir nahe standen oder Freunden oder im Bekanntenkreis so auch angeprangert worden für Dinge, die du wolltest in deinem Wahlprogramm?
Es gab mal kontroverse Auseinandersetzungen, aber ich habe immer versucht, in meinem Privatleben und auch in der Familie das Thema auch echt so ein bisschen auszuklammern, weil irgendwann reicht es ja auch mal. Man hat so viele Stunden mit der Politik zu tun und irgendwann will man auch einfach nur privat sein und nicht über die Dinge reden, die man gerade schon hinter sich gelassen hat.
Naja, weil oft ist es ja so, wenn man mit Freunden wirklich zusammensitzt, bei einem Glas Wein oder zum Grillen oder was auch immer, oft endet dieses Gespräch an irgendeinem politischen Diskurs, wie auch immer. Da wird dann oft mal dann so gedrückt und dann ist man plötzlich doch bei politischen Themen. Und wie können die nur und überhaupt und so. Und die Menschen beschweren sich ja, ne? Aber genau das könnte ja auch der Motor sein, zu sagen, ey, geh doch mal in die Politik, änder doch mal. Bring das nicht immer nur an und mach dir diese ganze negative Energie. Oder verstreue die hier, sondern bündel das und bring es in eine gute Sache. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ne?
Ja, ich kann da auch jeden nur zu aufrufen, wer wirklich da Interesse hat und was verändern möchte, soll sich da auch gerne engagieren. Das ist auf jeden Fall produktiver und fürs Karma bestimmt besser, als sich nur aufzuregen.
Ja, weil der Deutsche, ich sage das immer so bewusst, weil ich es so witzig finde, der Deutsche, der ist ja immer so ein Complainer. Immer wird ja irgendwas gefunden, das ist das Wetter, ja. Also erst war es zu kalt, dann war es zu heiß, jetzt ne, ne, ne. Das ist ja mit Politik und Sportthemen eigentlich ähnlich. Irgendwas ist immer.
Ja, das mögen wir Deutsche vielleicht irgendwie.
Wir brauchen immer jemanden, dem man mal so. So, dann lass uns dann nochmal ganz kurz sprechen. Das ist nämlich sehr schön, das habe ich auf deiner Webseite gefunden, dass du gesagt hast, du hast bereits als Schülerin dein erstes Geld verdient. Und zwar an einem Fließband einer Geflügelschlachterei. Da hast du als Zimmermädchen was gemacht und im Supermarkt und so weiter und so fort. Mich würde nochmal interessieren, warum du das sozusagen so bewusst mit reingeschrieben hast. Einfach um Menschen abzuholen, zu sagen, ey, man kann, wenn man den Glauben hat, alles werden oder erreichen.
Ich bin ja jetzt nicht irgendwie in völlig verarmten Verhältnissen aufgewachsen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, oder es ist gar nicht schlecht, wenn man schon sehr, sehr früh auch als Jugendliche lernt, wo das Geld eigentlich herkommt und wie schwer das auch teilweise zu verdienen ist. Und ich bin meinen Eltern eigentlich ganz dankbar. Ich habe damals deswegen so viel gearbeitet, weil ich gerne in die USA gehen wollte für ein Austauschjahr. Und meine Eltern haben gesagt, sie übernehmen die Programmkosten. Zwar schon echt viel Geld, aber sie haben mir gesagt, das Taschengeld, was du in dem Jahr brauchst, und das ist ja auch ein bisschen was, was man da an Ausgaben hat, das musst du dir selber verdienen. Und dann habe ich halt alle möglichen Jobs gemacht, die du eben auch so aufgezählt hast, um das irgendwie hinzubekommen. Und da war mir einfach auch bewusst, dass das, was ich da ausgebe in dem Jahr, das war mir auch echt was wert. Da bin ich auch nicht leichtfertig mit umgegangen. Und das ist schon im Grunde eine wichtige Erfahrung.
Women Hit Harder wird unterstützt von Mallantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CBD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Mallantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CBD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.mallantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund.
Die gemacht zu haben.
Ja, absolut. Und dann, genau, dann warst du in Amerika, dann hast du ja dein Studium gemacht und dann hast du aber erst als Beraterin für Public Relations gearbeitet und dann warst du freiberuflich für verschiedene Agenturen tätig und dann warst du ja mit großen Kunden aus dem Bereich Mode, Einrichtungs- und Automobilbranche.
Aber das war nicht so nacheinander, sondern das hat alles im Rahmen meiner freiberuflichen Tätigkeit stattgefunden.
Okay.
Das war also immer mal habe ich für den Kunden gearbeitet, mal da, mal dies oder jenes. Das habe ich über viele Jahre gemacht.
Das heißt, eigentlich war ja früh klar, dass Politik und Kommunikation in verschiedenen Sprachen ja wirklich dein Ding ist, ne?
Ja, also der Bereich da, was ich beruflich gemacht habe, habe ich sehr, sehr gerne gemacht und ja.
Mensch, ich bin echt gespannt, was ich dann in Zukunft von dir höre, was du dann so jetzt, nachdem du die Ämter niedergelegt hast, machen wirst.
So genau weiß ich es noch nicht. Es werden auf jeden Fall verschiedene Sachen sein und vielleicht ziehe ich mich auch erstmal ein bisschen zurück. Also ich werde wieder arbeiten wollen und auch müssen, aber vielleicht nicht sofort im Oktober wieder, sondern mal gucken. Aber es werden bestimmt...
Erstmal ein bisschen auf die Bahamas Cocktail schlürfen.
Ja, so vielleicht nicht unbedingt, aber sich eine kleine Auszeit nach so einer langen Zeit zu nehmen, ist vielleicht auch gut, aber ich werde dann auch schnell wieder loslegen.
Na, das kann ich vorstellen. Aber es ist interessant, also ne, der Mensch lebt ja auch immer in seiner Komfortzone so ein Stück weit und dann sich bewusst wirklich für ein komplett anderes Ding zu entscheiden. Aber vielleicht ist es bei dir auch so diese 7, 11 Jahre, wo du dich dann auch wieder veränderst.
Vielleicht ist es das. Auf jeden Fall fühlt es sich für mich komplett richtig an. Es ist genau die richtige Entscheidung. Ich bin da so im Reinen mit mir, bin froh über alles, was ich schon erlebt habe, freue mich auf das, was noch kommt. Also bin rundum happy.
Das ist sehr gut. So, pass auf, jetzt geht's los. Es gibt hier eine Rubrik 15 schnelle Fragen.
Oh,
das ist easy peasy. Also, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Haus oder Wohnung?
Haus.
Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Bahn oder Flugzeug?
Bahn.
Weiß oder schwarz?
Weiß.
Halb leer oder halb voll?
Halb voll.
Gehst du lieber in eine Bar oder bist du lieber zu Hause?
Beides.
Pumps oder Sneakers?
Sneakers.
Job oder Familie?
Beides.
Ja, hast du ja auf jeden Fall
unbedingt
gezeigt, ne?
Unbedingt beides, ja.
Ja. Wasser still oder mit Sprudel?
Still.
Magst du lieber Milcheis oder Wassereis?
Milcheis.
Joggen oder Radeln?
Radeln.
Sommer- oder Winterurlaub?
Auch beides. Skifahren ist super, Sommerurlaub ist super.
Würdest du lieber 30 Mal Achterbahn fahren oder mit mir ins Oktagon steigen?
Ich muss nachdenken.
Ich würde dir natürlich erstmal alles zeigen, ist ja klar. Würdest du für 1 Million Euro 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen? Ja oder nein?
Für 1 Million Euro? Nein.
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 Okay, dann bist du mit dieser Rubrik erstmal befreit.
Spannend.
Jetzt kommen wir nochmal, wir gehen jetzt noch ein bisschen in die persönliche Schiene, ne? Mit welchen 3 Worten bzw. Attributen würdest du dich beschreiben?
Optimistisch. Oh Gott, das sollen andere machen.
Nee, mach mal du.
Ich bin bestimmt verlässlich. Oh Gott, das ist schwer. Du brauchst noch eins, ne?
Eins brauche ich noch.
Finde das alles so schwer? Oder fällt das anderen leichter?
Es gibt Menschen, die sitzen auch so wie du da und überlegen und dann bei manchen knallt es direkt raus. Also ganz unterschiedlich.
Hatte ich jetzt optimistisch, verlässlich? Unpünktlich?
Pünktlich?
Unpünktlich.
Du bist unpünktlich.
Also heute war ich pünktlich.
Du warst mega pünktlich.
Ja, das ist, daran habe ich schwer zu arbeiten.
Tatsächlich, ja?
Ja.
Und also ich bin zum Beispiel ja, was frühes Aufstehen oder früh aufstehen betrifft, sehr. Ich bin so ein unbelehrbarer Snoozer. Ich kriege es nicht in den Griff. Mhm. Es ist schlimm. Ich ärgere mich jeden Tag selber, aber ich kriege es nicht hin.
Ja, tue ich mich auch sehr schwer mit.
Furchtbar. Mhm. Was liebst du denn? Also ich liebe Doppelpunkt.
Ich liebe es, mit meinem Hund morgens über die Felder spazieren zu gehen.
Und ich hasse? Ich hasse Punkt, Doppelpunkt.
Ich hasse einiges. Ich hasse langweilige Gremiensitzungen. Mache ich viele in den letzten Jahren.
Was war dein größter Fehlkauf?
Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe noch nie so einen wirklichen Fehlkauf gemacht. Ich kaufe jetzt auch gar nicht so viel. Ich bin jetzt nicht so ein Konsummensch. Das kann ich gar nicht sagen.
Ja, okay. Ich glaube, das Lustigste, was ich gehört habe, war jemand, der irgendwie, ich glaube, einen Lama-Fellmantel gekauft hat, weil es so schick war und dann nie wieder getragen wurde.
Lama-Fellmantel. Habe ich noch nie gekauft?
Ja. Was war dein schönster Moment?
Oh, da gab es so viele.
Na dann los, sag mal.
Also ich meine, so ganz klassisch, was ja viele Mütter sagen würden, natürlich die Geburt der Kinder, das sind unfassbare Momente. Das kann man gar nicht anders sagen, habe ich auch so empfunden. Natürlich auch die Wahlabende, wo es richtig gut lief, also die zweimal, wo ich Spitzenkandidatin in Hamburg war, die Bundestagswahl, als wir es dann nach 4 Jahren Abstinenz wieder zurück in den Bundestag geschafft haben. Das sind schon gigantische Momente, wo man sich über Wochen und Monate oder Jahre abgerackert hat und dann hat es geklappt. Das waren natürlich super Augenblicke. Aber ich habe insgesamt in meinem Leben echt so, so viele schöne Momente gehabt. Deswegen ist das schwer, da welche rauszuholen.
Gibt es auch Momente, an die du denkst, wo du gesagt hast, boah, echt krass, dass mir das passiert ist oder ganz schön schlimm oder...
Ja, klar, da gibt es natürlich viele. Also auch gerade in den letzten 11 Jahren, das war ja nicht alles nur schön in der Politik. Da gab es ja auch wirklich krasseste Momente, Herbste, Niederlagen, wirklich Momente, wo man dachte, ich kann hier gar nicht mehr weitermachen. Also gab es einige Male.
Klar. Und wie hast du es geschafft, damit fertig zu werden, beziehungsweise das in ein positives Gefühl umzuwandeln und dann wieder nach vorne zu gehen?
Ich glaube, man muss einfach zusehen, dass man sowohl bei den schönen als auch bei den nicht schönen Erlebnissen das nicht zu sehr, gar nicht zu sehr persönlich nimmt, weil eigentlich hast du ja etwas in dir, was immer da ist, egal ob was Gutes passiert oder was Schlechtes passiert, du selbst bist ja immer da und zwar unveränderlich. So, und deswegen freut man sich über die schönen Dinge, aber man kann auch das, was schlecht läuft, man weiß ja, es geht irgendwann vorbei und das passiert und man nimmt es wahr und wir haben ja alle inzwischen gelernt, dass man ein paar Tage, ein paar Wochen, manchmal ein paar Stunden später auch schon wieder drüber lachen kann. Also da eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, dass die schlechten Dinge vorübergehen und man auch die guten genießt, aber auch nicht sich zu sehr damit identifiziert. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, um wirklich tief zufrieden und auch so eine gleichbleibende Zufriedenheit zu haben. Zum Glück eigentlich.
Ja, absolut. Was war der größte Traum, den du dir bereits jetzt erfüllt hast und den du dir noch erfüllen wirst?
Also mein größter Wunsch, den ich schon als, glaube ich, 12-Jährige hatte, ich wollte Mutter sein. Ich wusste schon ganz, ganz früh, dass ich Mutter sein wollte. So, das bin ich dann mit 26 und 28 geworden. Und das ist, finde ich, immer noch ungefähr das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist.
Okay. Wahnsinn, also dass du das einfach so sagst, weil ich zum Beispiel, ich fühle das noch gar nicht so. Aber kann dir auch gar nicht sagen, woran es liegt. Es gibt ja wirklich Menschen, die finden ihre komplette Glückseligkeit darin. Und ich sag dann auch, ja, freue mich, wenn du dich freust, aber...
Ja, aber musst du ja auch nicht. Nee, genau. Das muss ja jeder für sich selber wissen und klarkriegen.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man als Freelancer, was ich ja im Prinzip bin, immer, also man muss ja immer strugglen oder hustlen oder wie sagt heute das Denglisch, ne? Dass man immer gucken muss, was kommt. Und ich sag mal, ohne Kinder ist das für mich natürlich viel leichter planbar.
Ja.
Also erstens sportlich, zweitens beruflich. Dadurch kann ich sagen, wenn es auch mal nicht so gut laufen sollte, ja, okay, dann ist ja nur für mich scheiße.
Ja. Ja, und für sich alleine kommt man immer irgendwie klar.
Genau. Aber wenn du dann noch eine Abhängigkeit hast, dann wollen die Kinder irgendwas, dann ist irgendwas, was ich, Klassenfahrt oder irgendeine Maßnahme, die dann auch noch so, also mir schwierig vorstellen, wenn sowas noch eine Rolle spielen sollte.
Ja, also du wirst merken, wenn es soweit ist oder ob es jemand soweit ist, das wirst du feststellen.
Ja, ich werde dabei sein, genau wie du sagtest, man hat sich immer dabei. was würde mich bzw. uns, Zuhörer, Zuschauer, an dir überraschen?
Wahrscheinlich eine ganze Menge, aber ja, so viel Zeit haben wir ja gar nicht zu reden. Also ich plane noch mal ein Buch zu schreiben und da wird bestimmt ein bisschen was drinstehen, was einige überraschen wird.
Okay, dann musst du mir mal Bescheid sagen. Da muss ich lesen. und worauf achtest du bei anderen Menschen, wenn du andere Menschen siehst oder kennenlernst?
Ach, ich kann gar nicht sagen, dass ich auf irgendwas speziell achte. Ich fühle einfach, ich glaube, man spürt ja auch so in der Gegenwart von Menschen, welche Energie da ist und wie man so miteinander ist. Ich spüre da einfach mehr, als dass ich irgendwie jetzt so groß beurteile oder irgendwas. Das tue ich gar nicht, sondern ich spüre einfach.
Das heißt ja eigentlich auch beruflich für dich, dass du echt eine gute Menschenkenntnis hast bei dem, was dir alles schon so passiert ist, oder? Du weißt schon echt Bescheid, wenn du jemanden kennenlernst?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich da so unfehlbar bin, aber ich glaube, ich habe schon... jedenfalls versuche ich, das Menschen so ein bisschen auch zu erspüren und zu gucken, was ist das eigentlich für ein Mensch, was steckt dahinter, warum macht er oder sie irgendwie dieses oder jenes und was bedeutet das eigentlich und ja.
Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage und ich bin gespannt. Was würdest du an deinem Körper ändern lassen?
Gar nichts.
Auch gut. Ist gut. Das heißt, du bist voll mit dir im Reinen.
Ja.
Ich meine, es stellt man ja auch fest, in verschiedenen Situationen, unsere Kinder und Jugendlichen, die sind ja so geprägt von Social Media und diesen ganzen Filtern und was da so passiert und für Quatsch gepostet wird. Ja. Und die sind ja zum Teil wirklich, also weiß nicht, wie man das beschreiben soll, das ist eigentlich traurig, dass sie sich da in dem Bereich so angleichen, ja?
Ja, und da ist, glaube ich, ein extrem hoher Druck. Und hättest du mir die Frage vor 20 Jahren gestellt, hätte ich dir wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Antworten geben können.
Ja.
Jetzt würde ich sagen, ist alles gut so. Ich bin happy, dass ich irgendwie fit bin, gesund bin, Sport machen kann. Bin mit allem total happy.
Ich glaube auch, diese Wertschätzung, die lernt man auch erst, wenn man versteht, also wenn man einmal krank war oder einmal nicht mobil, dann lernt man dieses große Glück zu schätzen. Ne? Hast du voll recht. Liebe Katja, was bedeutet für dich Women Hit Harder?
Ja, also ich würde sagen, das Jahrzehnt der Frauen ist angebrochen. Und ich bin total froh, dass gerade auch in den letzten Jahren der Fokus viel stärker darauf gerichtet ist, dass Frauen eben wirklich die gleichen Chancen in allen Lebensbereichen haben müssen, dass sich dafür auch politische Rahmenbedingungen ändern müssen. Daran habe ich auch viel mitgearbeitet. Ich stelle fest, dass Frauen insgesamt auch gerade in den letzten Jahren sich viel besser verknüpfen, Netzwerken, sich gegenseitig unterstützen, halte ich für total wichtig. Das, was Männer ja am Ende auch so erfolgreich gemacht hat in vielen Bereichen. Die hatten ihre Netzwerke und die haben sich unterstützt. Das machen Frauen inzwischen auch richtig gut, wie ich finde. Und supporten sich gegenseitig und das macht sie eben noch stärker und ich will ja gar keine Gesellschaft, wo Frauen jetzt die Welt beherrschen, aber eine Gleichberechtigung, ein gutes Miteinander, das ist ja für uns Frauen natürlich schön und das ist, glaube ich, auch für die Gesellschaft sehr, sehr gut, wenn es da noch, wenn wir insgesamt diverser werden, das geht ja noch weit über Mann, Frau hinaus, aber ich glaube, das ist eine gute Sache und ja, es ist schön, dass wir hier auch sprechen und dass man sich gegenseitig supportet und stützt.
Absolut, absolut. Da muss ich dir direkt nochmal die Frage stellen, wie stehst du eigentlich zu dem Wort Frauenquote?
Also ich glaube, dass das ein überbewertetes Tool ist. Also man hat ja oft die Frage, auch jetzt klingt es ja so mit, bist du für oder gegen die Quote? Und wer gegen die Quote ist, ist gegen Frauenförderung. Und wer für sie ist, ist dafür. Halte ich für völlig falsch. Also ich finde eine Quote nicht in Ordnung, finde es nicht gut, weil ich glaube, dass das etwas verzerrt. Ich bin trotzdem jemand, der Frauen extrem fördert. ohne aber eine Quote zu wollen. Natürlich ist es ein Instrument und wenn ich schnell erreichen möchte, dass es irgendwo mehr Frauen gibt, dann kann eine Quote da natürlich hinführen. Aber am Ende ist das ein Symptom, was ich dann zeige. Aber ich behebe ja die Ursachen dessen nicht, dass Frauen heute in vielen Bereichen immer noch weniger sichtbar sind. Und ich will eher an die Ursachen ran und nicht durch eine Frauenquote einfach nur die Tatsache an sich so ein bisschen verstecken. Das ist mir einfach auch zu wenig.
Ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, genau wie du aufgestellt. Und ich muss sagen, dass mich das fast ein bisschen, also wenn Menschen in bestimmten Kontexten sozusagen nicht an deine eigene, ich sag mal, Ausbildung glauben, sondern so, naja, nach dem Motto, du hast ja nur den Job wegen der Frauenquote. Mhm. Also was ist das für ein Quatsch? Also da ärgere ich mich eigentlich total drüber und ich müsste eigentlich lächeln, weil es eigentlich ja das Innere des anderen Menschen zeigt, ne, wie er eigentlich so oder er oder sie drauf ist, oder?
Hörst du das manchmal?
Ja.
Ja.
Echt relativ oft, muss ich sogar sagen.
Ja, das ist schlimm. Ja.
Und
ich meine, da würde ich auch jetzt die Frauenquote noch nicht für schuld machen, sondern das ist, wie du eben sagst, das ist, hat natürlich sehr viel über die Einstellung desjenigen zu tun, der das um die Ohren haut.
Und wie stehst du zu diesem Gendern?
Da ist, glaube ich, echt Entspannung angesagt. Also ich mache es manchmal mache ich es nicht. Aber jemand, der es nicht macht, zu unterstellen, dass er die Frauen nicht sieht, das ist mir alles irgendwie zu künstlich, zu aufgeblasen. Mhm. Und natürlich sollte man ein bisschen gucken auf seine Sprache. Und natürlich zeigt auch die Sprache, die man benutzt, erzeugt auch Gedanken und Wirklichkeiten. Das ist bestimmt so, aber ich glaube, das kann man auch und sollte man echt mit einer gewissen Entspannung sehen.
Ja, ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt dadurch nicht emanzipierter, wenn mich jetzt jemand nicht, also Journalistin und Journalistin oder Kämpfer oder Kämpferinnen oder wie auch immer nennt. Habe ich gar nichts gewonnen von. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist auch total aufgeblasen.
Ja.
Aber gut, immerhin ist es jetzt schon mal im Kontext und das ist sozusagen dadurch in den Köpfen der Menschen und man denkt darüber vielleicht mal nach.
Ja. Aber, das ist ja auch okay so, aber entspannt bleiben.
Ja, genau, entspannt bleiben. So, liebe Katja, wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende. Ich wollte dir noch ganz kurz eine Frage vorstellen, die vorhin sozusagen durch Social Media reinkam.
Mhm.
Einen Moment. Und zwar würde ich gern wissen, beziehungsweise würde Paul gern wissen, die Politik steht ja hart in der Kritik während Corona. Hattest du mit Anfeindungen zu kämpfen?
Also natürlich wurden da harte Worte gewechselt und ich habe auch viele Zuschriften gekriegt, wo auch hart angegangen wurde. Man kann ja schlecht sagen, die Politik, es gab ja da unterschiedlichste Positionen, die da vertreten wurde. Und ich bin jemand, der sehr gerne, also ich glaube, dass viele Maßnahmen zu hart waren, dass man viel mehr hätte tun können und müssen, um weniger Einschränkungen im öffentlichen Leben zu haben. Vertrete also eher diese Position, habe eher immer die Position vertreten, dass man dem Parlament, dass wir nicht in einer solchen Notsituation sind, dass man das Parlament im Prinzip ausschalten muss, sondern dass man auch gerade jetzt die demokratischen Grundrechte wahren muss, dass man insgesamt das Thema Grundrechte viel höher hätte hängen müssen. Wir haben sehr, sehr stark in unseren Grundrechten eingeschränkt worden, dass ist vertretbar, wenn es wirklich schwerwiegende Gründe gibt. Ich habe die nicht an jeder Stelle gesehen. Und mit dieser Position gab es dann sowohl Leute, die sich noch viel mehr gewünscht hätten in der Hinsicht, die haben mich angefeindet, aber genauso gut auch Menschen, die so viel Angst hatten und die am liebsten für einen Monat oder für immer dieses Land abgeschlossen hätten, sage ich jetzt mal überspitzt. Also von beiden Seiten kommt dann Kritik und beide auch mit echt krassen Worten. Also das war schon das konnte man daran erkennen, ein emotional sehr, sehr aufwühlendes Thema. Ich glaube, das kennt auch jeder aus den Diskussionen im Freundes- und Familienkreis. Ich glaube, das ist an niemandem spurlos vorbeigegangen und man weiß ja, welche Sprengkraft da drin steckt. Und das haben wir natürlich, klar, genauso auch gespiegelt bekommen.
Und ich meine, interessant ist ja wirklich, dass du sozusagen ja auch an der Front bist. Du weißt ja ganz genau auch so, was intern besprochen wird, ne? Ich sag mal so, der normale Bürger oder Rezipient bekommt ja nur das, was sozusagen die Medien mal so darstellen oder was für Beiträge publiziert werden über diese Themen. Und man kann sich das ja immer so ein bisschen so bauen, wie man halt möchte, ne? Vielleicht ist da auch viel auf der Spur geblieben, was so intern auch passiert ist, was man gar nicht so weiß.
Ja, ich meine, es kommt ja jetzt mehr und mehr auch ans Licht, dass da auch tatsächlich mit Zahlen operiert und gearbeitet wurde, die nicht den Tatsachen entsprachen. Und dass bestimmte Einschnitte, wie beispielsweise die sogenannte Bundesnotbremse, dass die noch auf Erkenntnissen, ich sage mal Stichwort Intensivbetten, beruhte, die sich am Ende jetzt als nicht richtig bewahrheiten. Also das finde ich schon extrem schwerwiegende Sache, wenn man also so massive Einschränkungen im Leben der Menschen beschließt. Das sind ja Grundrechte, die wir haben. Die werden ja nicht irgendwie auf aus Gnade der Bundesregierung verteilt. Die haben wir ja laut unserer Verfassung. Und wenn die eingeschränkt werden, mit der Begründung auf Zahlen, die dann aber am Ende gar nicht stimmen, dann ist das keine Kleinigkeit. Das ist eine ganz, ganz massive, schlimme Sache.
Und es ist natürlich auch kein Wunder, dass die Glaubwürdigkeit der Politik massiv in Frage gestellt wurde, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist genau das, was eigentlich passiert ist, aus Trotz, was sozusagen an der Spitze läuft, der trotzige Mensch hat dann sich entschieden, in einigen Bundesländern das AfD mal mehr in den Fokus zu rücken, zum Beispiel.
Das ist für viele Menschen dann eben der
Das
Ausdruck ihres Protests.
richtig.
Ja.
Und das ist natürlich auch genau sowas darf halt dann nicht passieren. Ne? Das heißt, man muss sich jetzt unbedingt wieder massiv daran setzen oder bemühen, die Glaubwürdigkeit in den Griff zu
Ja,
kriegen, wa?
das Vertrauen, was du gesagt
Ja,
hast, ja.
absolut. Ich habe mir noch eine Frage. Würdest du gern Bundeskanzlerin werden?
Nein.
Ich glaube, das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Aber die Frage ist, warum willst du nur keine Bundeskanzlerin werden?
Naja, ich plane gerade meinen Ausstieg aus der Politik, da ist das, passt das nicht so ganz zusammen.
Vielleicht kommst du ja nochmal zurück. Oder kann man dann eigentlich, wenn man ausgestiegen ist, wieder zurückkommen?
Naja, ich kann ja jederzeit, könnte ich, so wie jeder andere ja auch, versuchen, wieder zu kandidieren. Ich sehe es eher nicht, aber wer weiß schon, was die Zukunft mal bringt.
Oh Gott, schönes Schlusswort eigentlich. Wenn du magst, gehören gerne die abschließenden Worte dir. Dann lasse ich dich wieder los in den Bundestag.
Ja, ich muss noch zurück zur namentlichen Abstimmung. Nein, es hat mir total viel Spaß gemacht, Julia, und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, die du ausgesprochen hast, und habe da ganz schnell und sehr gerne auch die Zeit freigeräumt und finde, das war ein schönes Gespräch und würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
Dankeschön, das ist ja sehr schön. Ihr seht, ich werde hier so ein bisschen rot. Danke, danke, alles Liebe für dich. Katja Suding, vielen Dank, dass du mein Gast warst und bis bald.
Bis bald.
So, ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info@womenhitharder.com. Ansonsten bis in 2 Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder. Und bis dahin, bleibt gesund. Eure Julia.